Heute Abend soll es gehen um die Lebensäußerungen einer neutestamentlichen Gemeinde. Wir sprechen insgesamt über das Thema das Geheimnis der Gemeinde, so nennt es Paulus einmal in Epheser 3. Und wir haben uns am ersten Abend mit dem Wesen der Gemeinde beschäftigt, gestern Abend mehr so mit den inneren Strukturen und heute Abend mit den Lebensäußerungen einer neutestamentlichen Gemeinde. Kommen wir gleich zur Sache. Erstens, erste Lebensäußerung, die Lehre des Wortes Gottes. Ihr kennt alle die Bibelstelle aus Apostelgeschichte. Ihr dürft gerne die Apostelgeschichte schon aufschlagen, wir werden sie gleich mehrfach brauchen. Eine der bekanntesten Stellen im Neuen Testament ist Apostelgeschichte 2, Vers 42. Luther sagt, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Elberfelder übersetzt, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal darüber nachgedacht habt, warum hier gerade diese vier Elemente genannt werden als Grundsäulen von jedem neutestamentlichen Gemeindeleben. Das hat ganz eindeutig seine Wurzeln im Alten Testament, im dritten Buch Mose. Dort erfahren wir nämlich, dass im Heiligtum, in der Stiftshütte, eine Bundeslade war, ein siebenarmiger Leuchter, ein Schaubrottisch und ein Rauchopferaltar. Und genau diese vier Dinge, diese Gegenstände in der Stiftshütte, die sprechen von Lehre, von Gemeinschaft, von Brotbrechen und von Gebet. Denn die Bundeslade enthielt die 10 Gebote, die grundlegende Lehre, die Gott überhaupt uns Menschen gegeben hat, wenn man so will. Der siebenarmige Leuchter, Licht ist immer ein Bild für Gemeinschaft. Wenn wir im Licht wandeln, haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut des Sohnes Gottes macht uns rein von jeder Sünde. Der Schaubrottisch erinnert an die Brote, an das Brotbrechen. Und der Rauchopferaltar symbolisierte ja die aufsteigenden Gebete, die zu Gott ins Allerheiligste drangen, in das unsichtbare Allerheiligste. Und so finden wir hier im Neuen Testament, da wo wieder das Heiligtum Gottes entsteht, nämlich die Gemeinde, finden wir wieder diese vier Elemente. Das ist also kein Zufall. Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brechen des Brotes und Gebete. Das sind Basics, ja, das sind elementare Sachen. Ohne die gibt's kein Gemeindeleben. Also, wir beginnen nicht zufällig mit der Lehre. Lehre wird hier zuerst genannt. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Gesunde biblische Unterweisung ist das A und O des Gemeindeaufbaus. Hier finden wir es also in der ersten Gemeinde, in der sogenannten Urgemeinde. Sie verharrten in der Lehre. Gehen wir einen Schritt weiter in Kapitel 11. Da wird uns die erste heidenchristliche Gemeinde gezeigt. Die Gemeinde in Jerusalem war ja zunächst eine rein judenchristliche Gemeinde. Und jetzt die erste heidenchristliche Gemeinde. Auch da finden wir gleich wieder die Lehre. Apostelgeschichte 11, Vers 26, lesen wir ab Vers 25. Er, Barnabas, zog aber nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen, und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten, und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Die wurden nicht Baptisten genannt und nicht Methodisten und nicht Liebenzeller und Krischonesen und Wesleyaner und wie noch? Nordröner auch nicht, nein. Die wurden Christen genannt. Ihr merkt, das hängt zusammen damit, dass dort so eine gesunde Lehre, so eine intensive Belehrung der Christen stattgefunden hatte, und das wirkte sich aus auf ihr Leben, und dann konnten die anderen Menschen an ihnen sehen, dass sie Christen sind, dass sie Christus nachfolgen und wandeln, wie er gewandelt war. Ein ganzes Jahr lang Lehre, also nicht nur 3 Abende, ja, ein ganzes Jahr Gemeindebibelschule mit Paulus und Barnabas. Da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Ja, wenn ich das nur richtig wichtig machen könnte heute Abend, jedem von uns. Manche unter uns ahnen vielleicht noch gar nicht, wie wichtig gesunde Lehre ist. Ohne gesunde Lehre gibt es auf Dauer kein gesundes Glaubensleben und schon gar nicht ein gesundes Gemeindeleben. Barnabas und Paulus lehrten die Gemeinde und die ließ sich auch belehren. Was ist eigentlich Lehre? Fragen wir doch mal so ganz grundsätzlich. Was ist Lehre? Nun, Lehre ist zunächst das Vermitteln konkreter Lehraussagen der Bibel. Die Bibel hat konkrete Lehraussagen, zum Beispiel über die Schöpfung, über Gott, über die Gemeinde. Darum haben wir Lehrabende über die Gemeinde, weil die Gemeinde Lehre in der Bibel zu finden ist, die Lehre über die Gemeinde. Die Bibel lehrt über die Ehe, über den Stellenwert des Berufs, über den Umgang mit Geld und Besitz und. Hunderte von Lehrthemen in der Bibel, über die die Bibel verbindliche Lehraussagen macht. Und darum ist das Lehren, das Vermitteln dieser Lehraussagen, das Erklären, das Aufzeigen, aber damit noch nicht genug. Dazu gehört weiter das Aufzeigen der großen Zusammenhänge in der Bibel, die Heilsgeschichte und die heilsgeschichtliche Einordnung bestimmter Aussagen. Unsere Geschwister aus Flieden haben in der Pfingstfreizeit in Sigwinden genau diese Thematik gehabt und Silvia hört gerade die Kassetten, also ausgezeichnete Lehre habt ihr da gekriegt von Michael Windhöfel. Das war ganz fein über Heilsgeschichte. Vielleicht wäre das auch mal was für uns hier in der Gemeinde Hünfeld, diese Thematik. Und nicht zuletzt gehört zur Lehre auch die Beurteilung und Abwehr falscher Lehren mit der Bibel. Die Bibel sagt ja nicht nur, was richtig ist, sie sagt auch, was falsch ist, mit aller Deutlichkeit. Das alles zusammen ist Lehre, das Vermitteln konkreter Lehraussagen, aber auch das Aufzeigen der großen Zusammenhänge und die Beurteilung und Abwehr falscher Lehren, das nennt man auch Apologetik. Das gehört alles zur Lehre. Und ihr Lieben, wir brauchen diese Lehre. Bitte schätzt Lehre nicht gering. Ich glaube, ein Hauptdefizit in der heutigen Christenheit bis in unsere Gemeinden hinein ist gesunde biblische Lehrunterweisung. Es gibt heute Gemeinden, die sind im Bild gesprochen 2 Kilometer breit, aber nur 10 Zentimeter tief, weil die Lehre fehlt, weil alles auf bestimmte Erlebnisse und Happenings und so weiter aufgebaut ist und ausgelegt, und da fehlt die Lehre. Und das darf nicht sein. Wir dürfen nicht in diesen Sog kommen. Wir wollen es nicht übertreiben mit der Lehre. Das wäre auch falsch. Nur noch Lehre, Lehre, Lehre. Die Bibel enthält auch Erbauung und es gibt auch noch andere Themen in der Bibel. Aber ohne die Lehre wird alles zusammenfallen. Die Lehre ist wie das Skelett unseres Körpers. Das brauchen wir. Und dann kommt das Fleisch und die Muskeln und die Sehnen und die Nerven und alles dazu. Der Apostel Paulus betonte in seinem weiteren Dienst den herausragenden Stellenwert der Lehre. Paulus war wirklich der Meisterlehrer. Sein Dienst begann mit Lehren in der Gemeinde von Antiochien, zusammen mit Barnabas. Und dann lehrte er überall, wo er hinkam, die Gläubigen. Und nicht nur das, er lehrte nicht nur die, die er vor sich hatte, er schrieb auch noch Briefe, Lehrbriefe und schickte die an andere Gemeinden. Er sitzt in Korinth und schreibt an die Römer und er sitzt in Ephesus und schreibt da und dahin, ja. Er schreibt noch die ganzen Lehrbriefe, 13 Stück davon finden wir im Neuen Testament. Paulus war wirklich der Meisterlehrer. Und mir ist aufgefallen heute beim Studium über diesem Thema, er endete auch seinen Dienst mit Lehren. Geht mal bitte mit mir an das Ende der Apostelgeschichte. die letzten Verse, Apostelgeschichte 28, Vers 29, folgende. Da heißt es, Lukas berichtet das, er aber blieb 2 ganze Jahre in seiner eigenen Mietwohnung in Rom, Paulus ist gemeint, und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert. Er lehrte bis an sein Lebensende, kann man sagen. Das ist schön. Wir können uns natürlich in absolut keiner Weise mit dem Apostel Paulus vergleichen. Niemand von uns, das wollen wir auch nicht. Aber wir wollen lernen von ihm, welchen hohen Stellenwert in Gottes Augen die christliche Lehre hat. Lehre verwurzelt und befestigt die Gläubigen. Und das Neue Testament spricht oft von Befestigung. Und ich habe hier mal auf eine Folie zusammengefasst, wie wir in Mannheim versucht haben, die Befestigung der Gemeinde zu erreichen. Wir haben nämlich schon sehr früh den Wunsch gehabt dort, dass wir uns gesagt haben, wir möchten gerne in der Gemeinde die ganze Bibel behandeln, den ganzen Ratschluss Gottes. Wir haben nicht gedacht, dass wir nach 10 Jahren nicht mal ein Drittel geschafft haben würden von der Bibel. Ja, wir dachten, das geht so schnell, die ganze Bibel durchnehmen. Nach 10 Jahren, als wir gingen, war es, wie gesagt, nicht mal ein Drittel. Aber einiges haben wir geschafft. Zum Beispiel haben wir mal angefangen mit einem Bibelgrundkurs. Dann haben wir den Galaterbrief durchgenommen. Das war schon Lehre. Da war ein Eheseminar. Das hat auch Lehre beinhaltet im Bereich Ehe. Den 1. Petrusbrief haben wir dann durchgenommen, sonntags in Predigten. Den Römerbrief. Da habe ich dann langsam Hilfe gekriegt. Langsam der erste Bruder, der da mitgeholfen hat. Und später sind immer mehr dazu gekommen, erfreulicherweise. Wir haben ein Erziehungsseminar gehalten. Dann den Hebräerbrief durchgenommen. Wir haben die ersten 19 Kapitel des 1. Mosebuchs behandelt. Den Judasbrief hat ein Bruder durchgenommen, an einem Abend. Das geht auch, ja, weil es ein Kapitel ist, Herr Fred Wunschig. Das Matthäusevangelium durchgenommen, das hat uns lange Zeit gekostet, aber wir haben es durchgenommen. Die Pfingst- und charismatische Bewegung haben wir behandelt. Machen wir auch bald in Flieden, ja. Dann das Buch Hiob, darüber hat Heiner Wortmann gepredigt. Sehr gute Predigten über das Buch Hiob. Und weitere Briefe oder Bücher der Bibel kamen dran. Ein heilsgeschichtliches Seminar haben wir gehabt. Den Philipperbrief, das Buch Daniel mit mehreren Brüdern, der Römerbrief in Predigten sehr ausführlich, die Kapitel 6 bis 8, Vers für Vers. Oder Training im Christentum durchgenommen, auch wieder Lehre dabei. Das Buch Esra in einer Predigt, Nehemia dafür länger in Bibelstunden, Esther, Arnold Fruchtenbaum in einer Predigt, das Buch Esther, das kann der. Da ist der genau der richtige Mann für. Aber damit noch nicht genug. Es kommen noch ein paar Bücher. Nämlich den Epheserbrief haben wir dann wieder in Hausbibelkreisen durchgenommen. Mal ein Stück aus dem 1. Samuel-Buch. Ein Erziehungsseminar mit Beat Eisenhut. Wieder die Bergpredigt, Arnold Fruchtenbaum, der Kolosserbrief, das Buch Prediger, Benedikt Peters, die Johannesbriefe oder Hiob, wieder Norbert Ammon, ein krebskranker Bruder, über Hiob, sehr bewegende Predigten. Thessalonicher Brief, Arnold Fruchtenbaum, der Hebräerbrief, übersetzt von Mike natürlich wie immer, und auf festen Grund gebaut Wolfgang Kreiber. Also, das ist nur ein kleiner Ausschnitt, wie wir versucht haben, die Betonung liegt auf versucht, ja, Befestigung zu erreichen, Lehrbefestigung. Das müssen wir jetzt hier überhaupt nicht genauso machen, ja. Das können wir hier ganz anders machen und ihr in Flieden wieder anders, aber ich wollte nur damit zeigen, es braucht Zeit, es dauert, durch biblische Bücher durchzugehen, in den Bibelstunden. Und auch sonntags haben wir ja neulich hier den Philipperbrief durchgepredigt. Und vielleicht kommt demnächst ein anderes Buch der Bibel dran. Müssen wir noch drüber reden. Aber es ist wichtig, dass biblische Lehre vermittelt wird in den Predigten und auch in den Bibelstunden, Hausbibelkreisen etc. Zweite Lebensäußerung einer lebendigen Gemeinde, Evangelisation und Mission. Die habe ich hier zusammengenommen und werde den Schwerpunkt auf Evangelisation legen. Evangelisation ist die Verkündigung der frohen Botschaft, der Ruf zur Umkehr und zum Glauben. Gottesferne und religiöse Menschen sollen gleichermaßen zu Christus gerufen werden. Aber jetzt ist die Frage, soll der Schwerpunkt unserer Evangelisationsbemühungen innerhalb oder außerhalb der Gemeindezusammenkünfte liegen? Konkret, soll der evangelistische Schwerpunkt auf evangelistischen Gottesdiensten oder Gästegottesdiensten liegen? Oder wollen wir unsere Gottesdienste zur Anbetung Gottes und zur Erbauung der Gläubigen konzipieren? Wenn ich 1. Korinther 11 bis 14 richtig verstehe, dann liegt der Schwerpunkt unserer Zusammenkünfte auf drei Elemente. Das haben wir schon mal am ersten Abend gehabt. Ich wiederhole es hier nochmal kurz. Oder war es gestern? Ist egal, wir haben es schon mal kurz gehabt. Warum kommen wir zusammen, wenn wir zusammenkommen? Wir wollen unseren Gott und Vater anbeten. Ihr erinnert euch, nach oben, die Stoßrichtung. Wir wollen einander auferbauen durch die verständliche Weitergabe des Wortes Gottes. Zur Seite, zum Bruder hin, zur Schwester. Und wir wollen uns zurüsten lassen, um hinauszugehen und dieser sterbenden Welt das Evangelium zu bringen. Das ist der Grund, warum wir zusammenkommen. Martin, hier ist noch nicht ergänzt, dass die unsichtbare Welt davon auch noch was hat. Aber das haben wir gestern Abend ergänzt und das werde ich auch irgendwann noch auf die Folie bringen. Aber zunächst einmal ist das der Grund, warum wir zusammenkommen. Nach meiner Erkenntnis sollten die Zusammenkünfte der Gemeinde keine Evangelisationsveranstaltungen sein. Da kann mal ein evangelistischer Akzent drauf liegen auf der Predigt. Und selbst wenn mal eine evangelistische Predigt ist bei einem besonderen Anlass, bei einer Taufe oder bei diesem oder jenem, das ist okay, das ist alles in Ordnung. Aber wir dürfen nicht den Fehler begehen und ständig Gottesdienste evangelistisch machen, evangelistisch gestalten und dabei immer nur die dünne Milch des einfachen Evangeliums vermitteln. Schaut, wir haben doch so viele Möglichkeiten zu evangelisieren. Wir haben so viele Möglichkeiten. Wir leben in einem Land mit Religionsfreiheit. Schaut, wir alle haben die Möglichkeit der persönlichen Evangelisation. Wir können Kontakte gewinnen, ist kein schönes Wort, aber einfach Menschen kennenlernen, ob es Arbeitskollegen sind, Nachbarn, Bekannte, Kunden im Geschäft, wer immer, ja, Kontakte gewinnen, freundschaftliche Beziehungen aufbauen, überhaupt zwischenmenschliche Beziehungen aufbauen, zur Bibel hinführen und im Idealfall gemeinsam mit jemandem in der Bibel lesen. Dazu sollte jeder von uns in der Lage sein, mit irgendeinem suchenden, interessierten Menschen die Bibel zu lesen. Das ist kein Handwerk von Spezialisten. Das sollte jeder Christ in der Lage sein. Das gehört auch zum Priestertum aller Gläubigen. Mit jemandem in der Bibel zu lesen. Da muss man nicht Theologie studiert haben und eine Bibelschule besucht haben. Und wenn ihr sagt, nein, ich weiß nicht, wie ich das machen sollte, dann müssen wir hier eine Zurüstung anberaumen, die uns hilft und uns zeigt, wie man mit jemandem die Bibel lesen kann. Warum sollen wir das nicht behandeln? Warum nur hochtheologische Sachen? Ja, das können wir dann miteinander einmal betrachten. Wir haben evangelistische Hauskreise. Da kann das Johannesevangelium durchgenommen werden, wie zur Zeit in Hilders oder in Hünfeld bei uns. Man kann Training im Christentum, Kurs 0 durchnehmen, der ist auch sehr gut und führt Menschen hin zu Christus. Es gibt weitere Möglichkeiten. Man kann evangelistische Literatur einsetzen. Am Büchertisch, in der Innenstadt, am Martinsmarkt und bei anderen Gelegenheiten, in Hünfeld, wenn wieder Hessentag ist, in den nächsten 48 Jahren, kommt er bestimmt wieder. Ja? Dann kostenlose Verteilzeitschriften verwenden, wie zum Beispiel das Wort von für heute von Dillenburg kommt das raus. Ja? Oder irgendeine andere gute Verteilzeitschrift. Traktate. Aber auch über unseren Gemeindebüchertisch kann evangelistische Literatur unter die Leute kommen, ins Volk. Und das alles kann Gott gebrauchen. Dann gibt es evangelistische Veranstaltungen. Ihr merkt, ich gehe ganz bewusst so von innen jetzt weiter nach außen. Man kann Fachvorträge halten lassen. Wir können versuchen, Werner Gitt einzuladen oder irgendeinen Arzt, der über ein medizinisches Thema sprechen kann oder Alexander Schick, der über Qumran spricht oder was immer. Man kann evangelisieren in der Stadthalle, im Kolpinghaus oder im Park, wie wir es in Mannheim jedes Jahr einmal gemacht haben. Man kann offene Abende durchführen. Man kann einen Teebus kommen lassen, den man in die Stadt stellt, um dort Menschen zu erreichen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und da unten habe ich noch etwas. Als unsere Schwestern in Mannheim angefangen haben und wollten einen Bastelkreis einrichten, habe ich gesagt, die haben doch einen Vogel, ja. Jetzt wollen sie einen Bastelkreis da haben. Aber man wird auch manchmal eines Besseren belehrt. Ist es unbiblisch zu basteln? Ist es Sünde? Ist es ungeistlich? Man darf basteln zu Hause und man darf auch in der Gemeinde basteln. Da haben ein paar Frauen gebastelt und dann haben sie eine junge Frau dazu eingeladen. Und durchs Basteln ist sie nicht zum Glauben gekommen, aber sie ist dadurch über das Basteln mit diesen Frauen in Beziehung gekommen und kam dann auch zu anderen Veranstaltungen. Und dann hat sie sich bekehrt. Aber die Brücke war das Basteln. Also, ihr seht, Gott kann auch so etwas gebrauchen. Es darf nur nicht den Grundsätzen der Bibel widersprechen. Es darf weder dem Buchstaben noch dem Geist der Bibel widersprechen. Dann können wir es machen. Evangelistische Kinderstunden, Frauenfrühstückstreffen, ich meine nicht die großen ökumenischen, wo dann die halbe Welt dran teilnimmt, sondern eine Gemeinde wie Hünfeld kann ein Frauenfrühstückstreffen machen und dann kommen eben 15 Frauen. Und wenn da drei Außenstehende dabei sind, oder wie in Flieden vor ein oder zwei Jahren schon, ist doch wunderbar, kann man machen. Frauenfrühstückstreffen, ohne dabei in ökumenische Anwandlungen zu verfallen, ja? Ihr seht, diese Liste will überhaupt nicht vollständig sein. Die könnte man noch beliebig verlängern. Wir haben so viele Möglichkeiten zu evangelisieren außerhalb unserer Gottesdienste. Ich sage nochmal, auch dort kann mal ein evangelistischer Tupfer drin sein oder sogar mal eine evangelistische Predigt. Bin ich der Letzte, der da dagegen ist? Das mache ich ja oft, wenn ich sonntags hier fehle. Bin ich irgendwo anders und predige ja meistens evangelistisch dann an diesen Sonntagen, wo ich auch immer bin. Das kann man schon machen, aber nicht die Gottesdienste umfunktionieren zu permanenten Evangelisationsveranstaltungen. Sonst passiert nämlich Folgendes. In unserem Land kann man eine paradoxe Situation beobachten. In den Kirchen sitzen überwiegend Ungläubige, das ist doch leider so, ja, die aber als Christen angesprochen werden von den Pfarrern und Pfarrerinnen, ja, die beginnen ja ihre Predigt immer mit den Worten Liebe mit Christen, liebe Brüder und Schwestern. Die werden als Christen angeredet und denen wird quasi Heiligung gepredigt. Die sollen noch bessere Christen werden und sind noch gar nicht bekehrt, sind noch gar nicht wiedergeboren, haben den Heiligen Geist nicht, denen wird Heiligung gepredigt und in den Gemeinden sitzen zu einem ganz großen Teil Gläubige und die werden ständig evangelisiert. Das ist doch verkehrte Welt. Das dürfen wir doch nicht machen. Das ist einfach falsch. Das ist nicht so, wie Gott es haben will. Schaut, und die berufen sich dann auf 1. Korinther 14. Man kann ja für alles eine Bibelstelle finden, ja, und seine Dinge immer mit irgendwas aus der Bibel stützen. 1. Korinther 14 schreibt Paulus Vers 23 folgende. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden und es kommen Unkundige oder Ungläubige herein. Bei Unkundige steht hier im Griechischen Idiotes, Idioten. Es kommen Idioten rein. Ja, Idiot heißt ein Unkundiger. Ja, ist griechisch. Also, es kommen Idioten rein, Idiotes, Unkundige oder Ungläubige. Werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Merkt ihr, hier steht, wenn Er formuliert das im Konjunktiv, in der Möglichkeitsform. Wenn das so wäre, wenn da eine Gemeinde zusammen ist und da wird geweissagt, das heißt, das Wort Gottes wird in der Kraft des Heiligen Geistes dort weitergegeben, auch prophetische Rede, die Sünden aufdeckt, meinetwegen, und da fällt der auf sein Angesicht und bekehrt sich. Okay, das kann passieren. Es gibt genügend Beispiele davon. Das sind Menschen in einen Gottesdienst gekommen, vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben in diese Gemeinde, und das Wort Gottes hat sie sofort gepackt. Die Frau, mit der wir zusammen die Gemeindegründungsarbeit in Mannheim begonnen haben, die Ingrid Wunschig, die Frau von dem Arzt, die kam in einen Gottesdienst und da wurde überhaupt nicht evangelistisch gepredigt. Da hat Reinhard Mutzke gepredigt, ja, von der Schwestergemeinde von Tübingen, von Bob Jones, ja. Reinhard Mutzke, das ist überhaupt kein Evangelist, das ist ein ganz reiner Lehrer, ja. Er predigt und die Ingrid hat sich bei der ersten Predigt bekehrt. Das kann passieren. Wunderbar. Preis dem Herrn, ja. Wenn sich jemand bei einer Heiligungspredigt bekehrt, ist doch, freuen wir uns genauso, wie wenn es evangelistisch ist. Aber hier steht das im Konjunktiv. Das heißt doch nicht, dass wir jetzt, weil wir denken, vielleicht kommt ein Ungläubiger heute Morgen rein, 300 Gläubige sitzen da, uns könnte ja ein Ungläubiger kommen, also stimmen wir alles ab auf diesen einen Ungläubigen oder auf mehrere Ungläubige oder machen so, dass nur Ungläubige kommen können. Okay, das können wir machen bei einer Evangelisationsveranstaltung, aber warum muss man dazu den Gottesdienst umfunktionieren? Und ich bleibe dabei, ich kann es nicht gutheißen, warum Willow Creek diesen Weg wählt und Saddleback und all die vielen tausend Gemeinden, die das auf der Erde jetzt diesen beiden großen Gemeinden in Amerika nachmachen. Ich bleibe dabei, es ist nicht das biblische Modell. Ich lehne das nicht pauschal ab. Da kommen auch Menschen zum Glauben. Einige von uns haben es gesehen schon, waren dort, haben es mit eigenen Augen gesehen und gehört mit den eigenen Ohren. Da kommen auch Menschen zum Glauben, gar keine Frage. Aber das ist nicht unser Thema. Wir wollen fragen, ob das biblische Modell ist. Und wir wollen uns an die Bibel halten. Und nicht nur fragen, wo passiert etwas, wo ist Erfolg, wo kann man sichtbare Ergebnisse vorweisen. Das greift zu kurz. Wenn wir das nämlich machen würden, wie in Willow Creek oder in Saddleback, ist meine große Sorge, dass wir auf diese Weise aus dem Heiligtum Gottes einen Vorhof machen. Die Gemeinde ist Gottes Heiligtum und wir dürfen daraus keinen Vorhof machen für die Heiden, ja. Den Gottesdienst, das ist, da kommen wir zusammen, um Gott anzubeten, wie wir es eben gesehen haben auf dieser Folie, um einander aufzuerbauen. Und das ist nicht verboten, dass ein Nichtchrist, ein Suchender, ein Interessierter darf hier kommen und auch Gäste dürfen kommen. Aber das heißt nicht, dass wir alles auf sie abstimmen, am Ende noch bis zur Krawattenfarbe des Predigers, ja, wie es in solchen Gemeinden teilweise ist, bis zu diesem Extrem. Das wollen wir nicht. Arnold Fruchtenbaum hat uns ja 1996 in Rehe zu diesem Thema gedient und er hat eine sehr feine Gegenüberstellung gemacht. Damals war so dieser Höhepunkt der besucherfreundlichen Welle und er hatte hier das wunderbar gegenübergestellt: besucherzentrierter Gottesdienst und das Gegenteil, nicht besucherzentrierter, sondern auf Gott und die Erbauung ausgerichteter Gottesdienst. Ja? Der besucherzentrierte will Verlorene gewinnen. Ist gut, dass wir Verlorene gewinnen wollen, aber deswegen dürfen wir nicht andere biblische Prinzipien opfern. Der nicht besucherzentrierte Gottesdienst will Gläubige erbauen, weil die Lehre brauchen, weil die Verwurzelung brauchen, weil die Auferbauung brauchen, Trost, Ermunterung. Das alles muss auch den Gläubigen in der Predigt gebracht werden, überhaupt in der Versammlung. Hier dieser Gottesdienst predigt nur das Evangelium, also die reine Milch, ja, des Evangeliums. Hier kann der ganze Ratschluss Gottes gepredigt werden. Hier können auch biblische Bücher durchgepredigt werden. Da muss man nicht immer denken, oh, nee, da ist gerade von Geld die Rede, vom Umgang mit Geld, Philipper 4, nee, das können wir im Gottesdienst nicht bringen, da kommen vielleicht Gäste und die hören das, was der Matthias dazu sagt, ja, und das lassen wir lieber weg, ja. Nein, wir dürfen im Gottesdienst den ganzen Ratschluss Gottes behandeln und nehmen da keine Rücksicht. Der besucherzentrierte Gottesdienst will Nichtgläubige hereinholen in den Gottesdienst. Hier bei dieser Struktur wollen wir das Evangelium hinaustragen in die Welt. Geht hin. Das Ziel hier ist Rettung von Sündern. Das ist ein gutes Ziel, ja. Aber hier ist das Ziel Christusähnlichkeit. Der Apostel Paulus hat sich nicht damit begnügt, dass Menschen sich bekehren und so einen Anfang machen. Er wollte sie vollkommen in Christus darstellen. Und deswegen, da muss die ganze Gemeindearbeit drauf gerichtet sein. Evangelisation auf der einen Seite, aber Weiterführung der Gläubigen zur Christusähnlichkeit. Hier ist der Schwerpunkt Unterweisung, wie wird man Christ? Da wird immer wieder in allen Variationen gepredigt, wie wird man Christ? Hier ist der Schwerpunkt, wie lebt ein Christ? Welche Ziele, wie kann er den Willen Gottes tun in seinem Leben? Hier ist der Schwerpunkt, der Pastor und ein paar Mitarbeiter tun den Dienst. Vielleicht sogar relativ viele, wenn die da 20 Leute auf der Bühne brauchen, um Theaterstücke vorzuführen und so, kann man schon einige Leute einspannen, auch bei diesen Gottesdiensten da. Aber hier ist der Grundsatz, alle Heiligen tun den Dienst, vom Grundsatz her. Alle können sich beteiligen an den Gebeten, bei den Liedern, bei der Weitergabe des Wortes Gottes, im Austausch und so weiter. Ihr seht, das sind wirklich schwarz-weiß jetzt hier, oder vielmehr blau-rot, ja, an der Folie, aber das sind zwei verschiedene Paar Stiefel. Das soll genügen zum Thema Evangelisation, und Mission muss ich hier nicht groß behandeln. In dieser Gemeinde wird Mission dem Herrn sei Dank sehr groß geschrieben. Wir kommen gerade von einem Missionssonntag her, ja. Eine geistlich lebendige Gemeinde wird immer ein Herz für Mission haben. Evangelisation in ihrer Umgebung, in Jerusalem und Judäa und Samaria vielleicht auch noch, aber bis an die Enden der Erde wollen wir Mission unterstützen durch Gebet, durch Gaben, durch Missionstage, wie sie jetzt eben gerade waren, oder indem vielleicht eines Tages eigene Missionare aus unseren Reihen ausziehen werden. Die Gemeinde in Fulda hat das schon erlebt, ja, dass aus ihren Reihen Missionare ausgezogen sind, eine ganze Reihe. Und wer weiß, wir in Mannheim mussten einige Jahre warten, aber jetzt kann sein, jetzt gehen zumindest mal die ersten in die Ausbildung nach Salzburg ins TMG und vielleicht führt sie der Herr in die Mission. Und die Gemeinde Mainz hat es noch viel mehr erlebt, ja, dass Missionare ausgegangen sind aus ihren Reihen in die Weltmission. Dritte Lebensäußerung einer neutestamentlichen Gemeinde. Jüngerschaftsbeziehungen. Das ist mir jetzt sehr wichtig. Jüngerschaftsbeziehungen. Unser Herr Jesus Christus verabschiedet sich von seinen Jüngern mit den bekannten Worten. Das ist nicht der Missionsbefehl. Es ist auch nicht der Taufbefehl. Es ist der Jüngerschaftsbefehl. Er sagt: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Ganz wörtlich sagt er, von jetzt ab ist mir alle Macht gegeben. Das Griechische ist die ideale Sprache gewesen für das Neue Testament, weil das Griechische Zeitformen hat und grammatische Formen, die das Deutsche überhaupt nicht hat. Hier ist zum Beispiel, das braucht ihr euch nicht merken, ein inkurativer Aorist im Griechischen gebraucht, aber der bezeichnet einen Anfang. Der Herr Jesus sagt genau übersetzt, von jetzt ab ist mir alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, nämlich von seiner Himmelfahrt ab. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, sie taufend auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrend, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Ihr seht, hier sind Mittelworte der Gegenwart, Partizipien, ja? Taufend, lehrend, Mittelworte. Und hier ist ein Befehl, hier ist ein Imperativ, Macht zu Jüngern, matetetete griechisch, ja, Macht zu Jüngern, alle Nationen. Hier ist der Befehl. Es ist also nicht der Taufbefehl und nicht der Lehrbefehl und nicht der Missionsbefehl, es ist der Jüngerschaftsbefehl, wenn wir schon von einem Befehl reden wollen. Es ist der Befehl, Menschen zu Jüngern zu machen. Wer ist ein Jünger? Der Begriff Jünger meint zunächst einmal Schüler eines Lehrers, eines Rabbis. Ein Jünger ist einer, der von einem reifen Menschen Lektionen erhält. Er ist ein Lehrling, er ist ein Schüler, ein Lernender. Allerdings erstreckt es sich zur Zeit Jesu das Lehrer-Schüler-Verhältnis nicht nur auf den Unterricht, sondern es umfasste eine Art von Lebensgemeinschaft. Die Schüler eines Rabbis, die zogen zu ihm hin und er hatte da immer so 10, 20, 30 Schüler um sich, die ihm folgten. Wenn er durch die Lande zog, hatte er immer so eine Schar hinter sich, ja, und die lebten mit ihm in Lebensgemeinschaft. In Markus 3,14 steht ein ganz wichtiger Vers, ihr braucht ihn jetzt nicht aufschlagen in der Bibel, er steht hier auf eurem Umdruck. Da sagt der Herr Jesus, oder über ihm wird gesagt, er bestellte 12, damit sie bei ihm seien. Da fehlt ein bei. Ist es in eurem Umdruck? Nein. Wenn das Original falsch ist, sind die Kopien auch alle falsch, ja. Damit sie bei ihm seien. Ein bei fehlt, entschuldigt bitte, ja. Damit sie bei ihm seien. Das war sein Ziel. Er hat sie gerufen, damit sie bei ihm seien. Er hat es genauso gemacht wie die Rabbis seiner Zeit. Nur ein Unterschied. Bei den Rabbis, da wählten sich die Schüler den Rabbi aus. Bei Jesus war es umgekehrt. Er hat sich die Schüler ausgewählt. Die Apostel, die 12. Jünger sind also sind Menschen, die im übertragenen Sinn in der Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus leben. Und auch hier will ich jetzt wieder eine Gegenüberstellung machen, die uns ein bisschen zeigen kann, was ein Unterschied ist zwischen einem Gläubigen und einem Jünger. Hoffentlich kriege ich nicht zu viel Prügel jetzt für diese Gegenüberstellung, weil die ist ein bisschen abenteuerlich.
Darf ich noch etwas zu dem Jünger, zu der Lebensgemeinschaft sagen? Bitte. Einer der Jünger, Johannes 2,
ja,
der zu Jesus kommt, der sagt zu ihm, Rabbi, wo hältst du dich auf?
Ja.
Oder wo wohnst du, gibt es andere Übersetzungen.
Genau.
Sagt Jesus, komm und sieh.
Ja. Ist richtig, aber könnte man trotzdem nicht jetzt daraus folgern, in letzter Konsequenz, dass er sich ihn ausgesucht hat?
Nein, ich meine dieses Zusammensein.
Dieses Zusammensein, genau. Das unterstreicht das, richtig. Richtig. Ja. Wo hältst du dich auf? Komm und sieh. Und dann ist er da hingekommen, der Jünger, war es Philippus oder einer von den ersten Jüngern, ja, die da vom Herrn ausgewählt wurden. Gut, der Gedanke wird da unterstrichen, genau. Hier habe ich eine Gegenüberstellung gemacht. Ich sage nochmal, nagelt mich nicht darauf fest. Die sollen nur eine Tendenz zeigen, ja, eine Richtung. Schaut mal, ein Gläubiger, einer, der gläubig geworden ist an den Herrn Jesus, an sein Opfer, an das, was er für uns getan hat, ist wirklich gläubig geworden, ist errettet. Er hat Vergebung seiner Sünden erlebt. Er hat auch die Gewissheit der Errettung im Glauben ergriffen, freut sich darüber und er pflegt für sich die Beziehung zum Herrn Jesus. Ist gerade so zum Glauben gekommen. Jetzt ist er ein Gläubiger. Er ist noch nicht ein Jünger. Jünger ist mehr als gerade gläubig geworden sein. Jünger würde zum Beispiel im strengen Sinn heißen, er ist getauft. Weil wir haben es ja gesehen am ersten Abend. Das Erste, was die Leute gemacht haben nach ihrer Bekehrung, war, sie ließen sich taufen. Und die Regel ist in der Gemeindearbeit, man sollte Menschen, die zum Glauben gekommen sind, versuchen, im ersten Jahr nach ihrem Gläubigwerden zu taufen. Ich sage es aber gleich in Klammern. Das haben wir fast kein einziges Mal geschafft in Mannheim, ja. Wir haben insgesamt über 100 Menschen taufen dürfen, aber da waren auch einige aus anderen Gemeinden dabei. Da war, glaube ich, einer oder zwei, die im ersten Jahr nach ihrem Gläubigwerden getauft wurden. Und ja, es war mit Sicherheit eine, weil eine davon war ja die 91-jährige Frau, die sich an ihrem 91. Geburtstag bekehrt hatte und dann ein Vierteljahr später getauft werden wollte. Glaubt es mir, keiner von uns hat sie zur Taufe überredet. Wir haben überhaupt nicht dran gedacht, denn die Frau war bettlägerig, ja, konnte nur im Rollstuhl bewegt werden. Und dann wollte die getauft werden. Und wir haben nicht so einen schönen Gemeindeswimmingpool wie die Gemeinde da in Fulda am Ziaser Weg. Ja. Bei uns wurde im See getauft. Und dann haben wir die mit drei Brüdern in den See getragen. und ich stand mit Fred Wunschig am Ufer mit dem Arzt und habe zu ihm gesagt, Fred, wenn die uns heute stirbt, dann stehen wir morgen in der Bildzeitung. Aber sie ist nicht gestorben, ja, sondern eines natürlichen Todes. Aber ich habe es ja schon mal gesagt, seitdem hat niemand mehr eine Ausrede wegen des Alters. Niemand mehr, ja. 91 und bettlägerig und sie wurde im See getauft. Ich kann es euch auf Bildern zeigen, ja. Es war ein bewegender Tag. Also, möglichst im ersten Jahr, so wie Amalie, von der ich gerade hier gesprochen habe, ja, im ersten Jahr nach ihrem Gläubigwerden, sie hätte nicht mehr länger Zeit gehabt, denn sie ist auch im ersten Jahr nach ihrem Gläubigwerden heimgegangen. Es war gut, dass sie es bald gemacht hat. Ein Jünger betet für andere Christen, er fängt für andere an zu beten, hat eine Fürbitteliste in seiner Bibel liegen und betet für andere. Er gebraucht das Wort Gottes für andere. Er dient anderen mit seiner Gabe. Er beginnt materielle Opfer zu bringen. Er lernt auch, dass er das teilen darf, was er hat, auch materielles. Merkt ihr, die Stoßrichtung bei einem Jünger geht hin, weg von sich, hin zu den anderen. Er lernt, für andere zu leben. Er lernt zu dienen. Er lernt, mit und für den Herrn zu leben, aber auch ganz konkret für andere Menschen. Das ist ein Jünger. Und das muss gelehrt werden und das muss in Jüngerschaftsbeziehungen vermittelt werden. Das kann dann auf diese Weise viel leichter jungen Gläubigen ja wirklich beigebracht werden, als wie wenn sie auf alles selber drauf kommen müssen. Eine andere Folie hier, oder ihr habt es auch auf dem Umdruck, zeigt 5 Kennzeichen der Jüngerschaft. Das ist nach Fred Kolbin. Fred sagt, Jünger erkennt man daran, die haben ein selbstständiges Bibelstudium. Wie der Hebräerbriefschreiber mal sagt, ja, ihr solltet der Zeit nach längst Lehrer sein, aber ihr braucht selber wieder Milch. Mike hat vor einigen Monaten mal über diese Stelle gepredigt. Dann selbstständiges Gebet, ein Gebetsleben anfangen. Jüngerschaft beginnt mit einem 20-Franken-Schein oder 20-Euro-Schein oder 10 Euro, was es immer ist. Kauf dir dafür einen guten Wecker und dann gehorche deinem Wecker. Gehorche deinem Wecker, steh morgens pünktlich auf und lies deine Bibel und hab deine Gebetszeit. Das ist Jüngerschaft, dem Wecker gehorchen. Seid ihr schon eurem Wecker gehorsam?
Wenn ihr einen habt, ja. Teilnahme an der Anbetung.
Meine Frau ist ja hier, die weiß das ja. Ich kann ja euch hier nichts vormachen, ja. Meistens bin ich meinem Wecker gehorsam. Meistens, ja. Auch noch nicht immer. So, Teilnahme an der Anbetung. Kommt darauf an, wann man am Vorabend ins Bett gekommen ist, ja. Damit hängt das meistens zusammen. Teilnahme an der Anbetung, das wäre wichtig, dass die Jünger lernen, dass Gott angebetet werden will im persönlichen Leben, aber auch korporativ in der Gemeinschaft, nämlich zum Beispiel beim Brotbrechen, dass er da dabei ist, wenn in der Gemeinde das Brot gebrochen wird. Das ist etwas sehr Wichtiges. Gemeinschaft. In Südamerika sehen irgendeiner Statistik zufolge 80% der sogenannten Bekehrten nie eine christliche Gemeinde von innen, der sogenannten Bekehrten, ja. Aber wir wollen Leute in die Gemeinschaft hineinführen,
in die Gemeinschaft der Gemeinde.
Und was auch zur Jüngerschaft gehört, ist selbstständiges Zeugnis geben. Wenn man gefragt wird nach dem Grund der Hoffnung, aber auch so, dass man anfängt, wo man Gelegenheit hat, vom Herrn zu erzählen,
dem man gehört, der das Leben reich gemacht hat. Wir sprechen über Jüngerschaftsbeziehungen. Lasst mich das mal kurz an einem alttestamentlichen Beispiel zeigen, weil ich kann mir vorstellen, der eine oder andere hier im Raum weiß gar nicht genau, was ich damit jetzt meine.
Mike, vielleicht kannst du mal bei Gelegenheit das Licht anmachen. Danke. Es wird dunkel langsam. Ein Beispiel aus dem Alten Testament. Da sehen wir so eine Jüngerschaftsbeziehung zwischen Elia und Elisa. Schaut, Elia sollte Elisa zum Propheten an seiner Stelle salben. Mit anderen Worten, er sollte einen Ersatzmann ausbilden. Hat Gott ihm aufgetragen. Er soll Elisa salben. Und der Elia macht das auch.
Er salbt ihn. Und dann heißt es, 1. Könige 19,
dann machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Später heißt es in 2. Könige 3, 11, sagen andere über ihn, Elisa ist hier, der Sohn des Schaphat, der Wasser über Elisas Hände goss. Merkt ihr, der Elisa ist in einer Jüngerschaftsbeziehung mit dem Elia. Die Kanne, ja, und mit der anderen versucht man sich zu waschen, geht ein bisschen schlecht, gell? Und der Elisa, der war da und hat Wasser gegossen über die Hände des Propheten. Da konnte er sich die Hände waschen. Das war ein Ausdruck dafür, er hat ihm gedient. Er hat ihm den Koffer getragen, er hat ihm die Folien aufgelegt und so weiter, versteht ihr? Er hat gedient. Und so ist eine Jüngerschaftsbeziehung. Ich bin ein Stück, eine Zeit lang in einer solchen Beziehung gegangen. Ich war auch mal Elisa bei einem Elia. Bei einem meiner Vorgesetzten, wo ich das auch wirklich so verstanden habe und auch so gelebt habe, um ihm zu dienen, zur Hand zu gehen, wo ich nur konnte. Und habe dabei viel, viel von ihm gelernt. Noch einmal, einige Zeit später, hat Elisa Prophetenschulen gegründet. Dieser Elisa, er gründet Prophetenschulen, weil er in der Schule des Elia war. Weil er in dieser Zweierschaft gelernt hat von Elia. Natürlich hat Gott ihm auch zweifaches vom Geist gegeben, ja, ein zweifaches Teil.
Das hat einen jüdischen Hintergrund, darauf kann ich jetzt nicht eingehen. Auf jeden Fall, wir sehen solche Jüngerschaftsbeziehungen überall in der Bibel. Dasselbe Verhältnis hat Mose mit Josua gehabt, dasselbe Verhältnis hat Paulus mit Timotheus gehabt. Und warum schaffen wir das nicht in unseren Gemeinden, auf unserer Ebene runter transformiert, solche Zweierschaften zu bilden? Das muss möglich sein und das darf möglich sein. Schaut mal, welchen Bruder würde ich mir aussuchen für eine Zweierschaft?
Es ist ja klar, dass solche Zweierschaften gleichgeschlechtlich sein müssen. Ja, nicht ein Bruder sucht sich eine Schwester, um mit der so eine Zweierschaft einzugehen. Gleichgeschlechtlich. Die Auswahl müsste folgende Kriterien erfüllen: Er muss zuverlässig sein. Ich werde mir niemanden in eine Jüngerschaftsbeziehung holen, wo ich nicht den Eindruck habe, er ist zuverlässig. Weil ich investiere viel Zeit in diesen Bruder. Zeit haben. Er muss bereit sein, dafür Zeit zu nehmen. Und er muss lernwillig und belehrbar sein. Dann kann ich mit ihm etwas anfangen.
Also, es geht natürlich nur, wenn wirklich einer von den beiden reifer ist, länger im Glauben, einfach
vieles gelernt hat und das nun auch vermitteln kann an den anderen. Und dann ist das Geheimnis in alles mit hineinnehmen, bis hin zur stillen Zeit. Das geht natürlich in erster Linie, wenn man auf Reisen ist zusammen, aber da muss auch der andere zu bereit sein. Und ich kenne Leute, die haben sich mit solchen Jüngern jeden Morgen um 6 Uhr getroffen. Ich kenne welche, die haben sich einmal in der Woche um 6 Uhr getroffen mit so einem Jünger, um mit ihnen zusammen stille Zeit zu machen. Da habe ich große Hochachtung vor, ja. Aber es muss nicht immer um 6 Uhr morgens sein, es kann auch am Nachmittag oder am Abend sein. Auf jeden Fall stille Zeit zusammen machen, mit in die Familie hineinnehmen, Besuche und Dienste zusammen machen, den Betreffenden mitnehmen, unterwegs sein mit ihm und ihm Aufgaben delegieren. Und so wächst er hinein, langsam,
in diese Aufgaben. Und natürlich ein Vorbild sein
und Geduld haben. Mit einem Jünger, den man heranrüstet, muss man Geduld haben, wie unsere Väter auch mit uns Geduld hatten. Und er darf auch Fehler machen. Die Jünger des Herrn Jesus haben auch Fehler gemacht, ja. Wenn man die Evangelien liest, was hat er da für eine Mannschaft beieinander gehabt, ja. Bei jeder Gelegenheit haben sie ihn blamiert, ja. Und es waren genauso Leute wie wir. Und deswegen dürfen auch Jünger Fehler machen. Ziele des Jüngerschaftsprozesses noch
als letztes diese Folie dazu. Das andere machen wir dann schneller. Wir wollen Gemeinschaft haben, das Leben miteinander teilen,
Das Ziel ist Charakterveränderung, nicht nur Wissensvermehrung. Dann kann man auch eine Bibelschule schicken, wenn es nur um Wissensvermehrung geht.
Ja? Charakterveränderung ist das Entscheidende. Zurüstung und Bevollmächtigung zum Dienst. Und das Motto, das uns dabei leiten könnte, heißt ganz einfach: Tue nichts allein, was du auch zu zweit tun könntest.
Ich tue noch zu oft Sachen alleine, ja, weil es manchmal zu mühsam ist, rumzutelefonieren. Hetzte Zeit, kommst du mit mir dahin oder dahin. Es ist manchmal mühsam und es kostet manchmal was. Da muss man den Bruder erst abholen und dann mit ihm wohin fahren, ja. Aber warum soll der Dale oder der Mike oder ich alleine nach Fulda ins Krankenhaus fahren und dort einen Krankenhausbesuch machen? Warum nehmen wir nicht einen anderen Bruder mit? Dann sieht er, wie wir einen Krankenbesuch machen. Dann sieht er, ob wir da beten und ob wir dem Kranken etwas vorlesen aus der Bibel und wie wir mit den anderen reden, die da im Zimmer sind. Dann sieht er das, wie wir das machen. Versteht ihr? Dann ist er dabei und lernt. Learning by doing ist ein gutes Modell.
Ein gutes Prinzip. Und das wollen wir versuchen zu erreichen.
Im Grunde läuft es wieder nach dem Motto, was wir gestern Abend schon hatten. 2. Timotheus 2, das ist das Geheimnis, das Paulus hat es genial ausgedrückt, ja, in dieser schönen Stelle. Was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sein werden oder sind, auch andere zu lehren. Paulus an Timotheus, Timotheus an treue Menschen, die treuen Menschen lehren wieder andere. Diese Vervielfältigung, diese biblische Multiplikation, die wollen wir erreichen. 4. Lebensäußerung, wir gehen schnell durch die anderen fehlenden noch durch. Gemeinschaft, echte Gemeinschaft ist etwas sehr Schönes. Gemeinschaft bedeutet Anteil geben und Anteil nehmen am Ergehen des anderen. Nun, wenn eine Gemeinde klein ist, dann kann man Gemeinschaft haben. Aber wie sieht das in einer wachsenden Gemeinde aus? In Amerika gibt es Gemeinden, die haben 10.000 Gemeindeglieder. Wie sieht es da aus mit Gemeinschaft? Es geht. Man braucht eine Großstruktur und eine Kleinstruktur. Auch diese Ausdrücke sind hier schon gefallen. Aber wir finden das in der Bibel. Apostelgeschichte 2. Gehen wir noch einmal dahin zurück. 2,42 haben wir vorhin schon gelesen. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Sie verharrten darin. Und jetzt Vers 46 dazu. Apostelgeschichte 2,46. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel, Großstruktur. Der Tempel war groß, da konnten wahrscheinlich 15.000 Leute drin Platz finden mit allem drumherum, wie im Speyerer Dom, ja, mit Vorplätzen und so weiter, und brachen zu Hause das Brot und nahmen Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens. Zu Hause brachen sie das Brot, nicht im Tempel. Zu Hause, in den Häusern, Kleinstruktur. Großstruktur im Tempel, Kleinstruktur zu Hause. Und genau das können wir heute übertragen, diese Prinzipien. Großstruktur ist bei uns, wenn wir sonntags hier zusammenkommen. Wenn die ganze Gemeinde zusammenkommt, das ist schon Großstruktur. Und wenn es 50 sind oder 60. Und Kleinstruktur ist in den Häusern. In Bad Salzschlirf, in Hünfeld, in Flieden, in Hilders, wo immer, ja. Das ist Kleinstruktur. Und in diesen kleinen Gruppen ist ein biblisches Modell. Und in den Zellen, in den Gebetszellen, da kann Gemeinschaft aufrechterhalten werden. Guckt mal, ihr müsst euch mal diesen Gedanken vor Augen führen. Wenn ihr sonntags hierher kommt, mit wie vielen Leuten könnt ihr wirklich enge Gemeinschaft haben, in der Gestalt, dass ihr auch mit ihnen austauschen könnt, dass ihr reden könnt mit ihnen. Wenn es 5 Leute sind, sind es doch viel an einem Sonntag. Ja, wahrscheinlich sind es nur 2 oder 3, ja, manchmal nur einer. Und wenn hier 10.000 wären, könnt ihr auch nur mit 2 oder 3 diese enge Gemeinschaft haben. Das spielt gar keine Rolle, wie viel da außen rum sitzen. Großstruktur ist Großstruktur, aber Kleinstruktur ist Kleinstruktur. Und das können wir genauso leben wie eine große Gemeinde in Los Angeles, ja. Wir haben auch Häuser, wir haben Wohnungen und da müssen wir auch wirklich diese Atmosphäre, diesen Rahmen schaffen, dass man da auch austauschen kann, dass da auch Gebetsanliegen genannt werden können, dass da wirklich eine Atmosphäre ist, wo Gemeinschaft erlebt wird. Jeder, der zu uns kommt, ob schon gläubig oder nicht, soll eingebunden werden in die herzliche Liebe und Fürsorge der Familie Gottes und soll Gemeinschaft erleben. Fünftens, fünfte Lebensäußerung, Seelsorge. Lasst mich diese Dinge noch kurz sagen. Seelsorge ist das liebevolle Zurechthelfen unter Brüdern und Schwestern. Christen brauchen manchmal Ermutigung, Christen brauchen manchmal Trost, Christen brauchen manchmal Ermahnung und Korrektur, Christen brauchen manchmal Wegweisung in schweren Fragen. Das alles verlangt nach Seelsorge. Und das Neue Testament gebietet solche Hilfe, unabhängig davon, ob wir sie nun Seelsorge nennen oder nicht. Ich weiß, das Wort Seelsorge, der Begriff Seelsorge, kommt in der Bibel nicht vor. Aber die Sache selber kommt vor. Was ist das denn anders, was wir lesen in 1. Thessalonicher 5? Wenn ihr es mit aufschlagen wollt, 1. Thessalonicher 5, was ist das anders, bitteschön, als Seelsorge, was wir hier lesen? Gestern Abend hatten wir die Stelle davor, in Vers 12 und 13, heute Vers 14, 1. Thessalonicher 5. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle und seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte. Also, aber diese Ermahnungen in Vers 14, Imperative, Unordentliche zurechtweisen, Kleinmütige trösten, Schwache annehmen und langmütig sein gegen alle, das ist Seelsorge. Es gäbe viele, viele andere Stellen im Neuen Testament. Eine will ich noch zitieren, Galater 6. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Das ist Seelsorge, zurechtbringen. Diese Stellen zeigen, dass Seelsorge grundsätzlich die Aufgabe jedes Christen ist. Jeder kann trösten, jeder kann ermuntern, jeder kann ermahnen. Jeder Christ kann Seelsorge üben, aber selbstverständlich sind die Ältesten einer Gemeinde auf diesem Gebiet besonders gefordert. Hirten müssen immer bereit sein, sich um das Wohl der Schafe zu kümmern. Und noch was, es ist bisher kaum ein Seelsorger vom Himmel gefallen. Es gibt aber auch in diesem Bereich gute Schulungen und gutes Material. Das kann eine große Hilfe sein, zum Beispiel Schulungen von GIP, Gemeindeintegrierte biblische Beratung von Roland Antholzer, mit dem ich heute noch telefoniert habe, heute Nachmittag. Das sind sehr gute Zurüstungen für solche, die in der Seelsorge wachsen wollen. Sechstens, vorletztens, Lebensäußerung, Diakonie. Werke der Liebe und Barmherzigkeit. Das gehört zu einer neutestamentlichen Gemeinde. Das muss sein, das darf man nicht vernachlässigen. Jeder Christ ist aufgerufen, den bedürftigen Mitmenschen seiner Umgebung in selbstloser Liebe und Barmherzigkeit zu dienen. Diakonie ist zunächst wieder die Aufgabe eines jeden einzelnen Gläubigen. Aber auch die Gemeinde als Ganzes kann Werke der Liebe und Barmherzigkeit tun. Zum Beispiel in den Großstädten, in Chicago oder aber auch hier in Großstädten gibt es Arbeit, Sozialarbeit im Sinne von Speisungen. Ich weiß auch von einer Gemeinde in Deutschland hier, die in der Innenstadt Speisungen durchführt, ja, die da mit der Gulaschkanone steht und den Obdachlosen und so weiter Speise bringt und auch natürlich eine gute Schrift dazu gibt und ihnen das Evangelium bringt. In München zum Beispiel machen sie das auch. Franz Huber, der heimgegangene Bruder, er war der Motor dieses Teams, ja. Eine Gemeinde, die an die Liebe Gottes glaubt und die Botschaft der Liebe Gottes verkündet, kann nicht anders als Werke der Liebe und Barmherzigkeit tun. Johannes schreibt, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, auch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und Dr. Jay Kessler, na, es kommt ein bisschen Wind auf, aber lasst nur, wir sind gleich fertig. Ich kenne ihn nicht, aber es scheint ein Amerikaner zu sein. Er hat über die Bedeutung der Gemeinde sehr schöne Sätze gesagt. Und diesen fünften, um den geht es mir, darum habe ich ihn rot hier auf die Folie gebracht. Die Gemeinde Jesu, meint er, die Gemeinde Jesu Christi hat wie keine andere Einrichtung auf der Welt Motivation für die dauerhaftesten, uneigennützigsten, inhaltsreichsten und mutigsten Dienste auf Erden gegeben. Die Gemeinde war es, die angefangen hat, Sozialarbeit zu tun, ja, unter Bedürftigen. Die Christen waren es, die die Sklaverei abgeschafft haben. Die Christen waren es, die innere Mission angefangen haben, Wichern in Hamburg, ja. Christen waren es, die Waisenhäuser gegründet haben, Krankenhäuser, Dienst unter allen möglichen Bedürftigen. Oft waren es die Christen, die da vorangegangen sind. Und das ist ein gutes Zeugnis, Werke der Liebe und Barmherzigkeit. Siebte Lebensäußerung und letzte, die Erwartung der Wiederkunft Jesu Christi. Es ist schön, wenn wir Abende, Lehrabende über Gemeinde mit diesen Gedanken zu Ende bringen. In einer lebendigen Gemeinde ist die Hoffnung auf das baldige Kommen unseres Herrn lebendig. 1. Thessalonicher 1, Vers 9 bis 10 schreibt Paulus: Wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, ihr Thessalonicher, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Merkt ihr, das ist ein wunderbarer Zweiklang, das gehört zusammen. Dienen und gleichzeitig in der Naherwartung Jesu stehen, auf ihn warten, gleichzeitig. Dienst ohne das Warten auf den Herrn, ohne die Naherwartung seiner Wiederkunft, kann reiner Aktionismus werden, aber auch nicht umgekehrt, nur warten, nur da sitzen und die frommen Däumchen drehen in der frommen Gartenlaube, ohne zu dienen. Der Herr hat gesagt, handelt, bis dass ich wiederkomme, und wartet. Ja, in dieser Spannung leben Christen, dienen, dem wahren Gott dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Ja, jetzt ist die Frage, woran kann man diese Lebensäußerung einer Gemeinde erkennen? Woran soll man erkennen, dass in einer Gemeinde die Naherwartung Jesu lebendig ist? Wenn man da irgendwo hinkommt, im Urlaub oder zu Besuch, woran kann man das erkennen? Nun, ich meine in erster Linie am Lebensstil ihrer Glieder, der Glieder der Gemeinde. Die werden vielleicht trotzdem Bäume pflanzen, Kinder zeugen, Berufe lernen, Häuser bauen, arbeiten wie alle anderen, aber ihr Herz hängt nicht an den Dingen des irdischen Lebens. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Wollen wir uns ruhig am Ende dieses Abends noch fragen, wie es da bei uns persönlich steht. Am Ende dieses Umdrucks habe ich euch noch ein paar gute Bücher genannt zum Thema Gemeinde. Von Schaefer und Wolford gibt es ein Kompendium Grundlagen biblischer Lehre von der christlichen Verlagsgesellschaft Dillenburg, CVD abgekürzt. Ken Fleming hat ein gutes Buch Biblische Prinzipien des Gemeindewachstums. Hat ein junger Bruder rausgegeben, der Werner Deppe, der hat den Bethanien Verlag gegründet, kommt aus der Schule von Wolfgang Bühne. MacArthur John hat ein neues Buch herausgebracht, die lebendige Gemeinde, auch bei Bethanien, gerade erst erschienen vor wenigen Wochen. Es liegt da vorne auf dem Büchertisch. Kauft es euch und lest es, wenn ihr nicht noch 10 andere Bücher vorher zu lesen habt, ja. Aber das ist wirklich ein Standardwerk, möchte ich sagen, ja. Ein fulminantes Werk zum Thema Gemeinde, die lebendige Gemeinde von John MacArthur. Das schreibt kein Theoretiker, das schreibt einer, der schon 30 Jahre in Gemeindearbeit steht und das nicht ohne Segen. Oder auch John MacArthur, wenn Salz kraftlos wird, das spricht über einige Gefährdungen, die heute so in die Gemeinden hineinkommen. William MacDonald, das Buch habe ich gestern Abend vorgestellt, Christus und die Gemeinde, wunderbares Büchlein, nicht so dick, gut verständlich geschrieben. Watchman Nee, das normale Gemeindeleben. Ich bin nicht mit jeder Aussage in diesem Buch einverstanden, aber mit den allermeisten, und dafür sind einige geniale Aussagen darin, ja. Wir haben es gelesen, Silvia und ich, und haben doch manches gelernt. Es ist aber vergriffen, man kriegt es im Moment nicht zu kaufen, wenn ich richtig weiß. Dr. Ryrie von Dallas hat das Buch geschrieben, Die Bibel verstehen, auch sehr gut, das haben ja viele von uns. Und Ralf Schallis, auch ein sehr nützliches, praktisches Buch, Lebendige Zellen, CLV Bielefeld, also Wolfgang Bühne. Ja, es gibt mehr Literatur, als alle Generationen vor uns hatten, natürlich, werden immer mehr. Daran fehlt es nicht. Die Frage ist, was uns Gemeinde bedeutet. Ich hoffe, dass diese Abende ein bisschen dazu angespornt haben, dass wir uns weiter mit dem Thema beschäftigen, dass wir vielleicht auch hier in der Gemeinde das eine oder andere anpacken, wo wir noch ja selber auch weiter wachsen wollen, vorwärts gehen wollen mit dem Herrn. Möge er uns doch schenken, dass wir seine Gemeinde mit seinen Augen sehen und sie lieb haben und dieser Gemeinde dienen wollen mit unseren Gaben und dabei nicht vergessen, auf ihn, unseren Herrn, zu warten, der aus den Himmeln kommen wird, vielleicht schon bald.